Mein Namensvetter Reza Schari, hallo.
Hi.
Freut mich sehr, dass du heute Zeit hast. Ich weiß, dass du aktuell sehr busy bist. Ich glaube, auch wahrscheinlich mental super belastet bist, wie viele andere Iraner auch. Wir kennen die Situation im Iran. Um es ganz kurz einzuordnen, wir haben heute den 26. Februar. Stand heute haben die USA, also Stand jetzt hat USA den Iran noch nicht angegriffen. Und ich würde gerne mit dir über viele Themen sprechen, ehrlich gesagt, unter anderem deine persönliche Historie. Ich habe nämlich vor kurzem, du bist kein Unbekannter in dieser Region, das kann ich schon sagen, in Mannheim bist du auf jeden Fall super bekannt, genauso wie in Heidelberg. Ich habe vor kurzem in der Zeitung von deiner Geschichte gelesen, dass du im Iran, du warst vor zwei Jahren dort, genau, verhaftet worden bist und dann glücklicherweise fliehen konntest aus dem Iran. Die Story hat mich wirklich sehr berührt, wenn ich ehrlich bin. Ich habe das von einem anderen Unternehmer gehört, auf einer Veranstaltung, war auch erstmal völlig neben der Spur, dass sowas in der heutigen Zeit überhaupt passiert. Und auf der anderen Seite weiß ich auch, dass du dich extrem einsetzt für das Thema Iran. Du bist ein völliger Befürworter, so wie ich, für einen Regime-Change im Iran. Du bist sehr aktiv, man könnte fast schon sagen Aktivist, neben deinem Unternehmer-Dasein. Du hast ein tolles Beauty-Salon in Mannheim, das ultra bekannt ist, Reza Schari, so wie dein Name. Was mich auch völlig wirklich umgehauen hat, ist, dass da jetzt auch drei Anschläge in den letzten Monaten passiert sind bei dir. Also Fensterscheiben wurden eingeschlagen und so weiter, Was völlig crazy ist. Und vielen Dank erstmal für deine Zeit heute. Ich glaube, das wird ein richtig langer Podcast, weil ich habe eine Menge Fragen an dich. Und bevor wir da tiefer einsteigen, wäre super, wenn du dich kurz vorstellen könntest. Als Iraner fragt man natürlich auch, genauso wie ich, wann bist du nach Deutschland gekommen? Wie bist du nach Deutschland gekommen? Was war dein Werdegang hier? Und ich habe eine interessante Side-Story.
Das ist wahrscheinlich Copy and Paste. Ne? Ich alle Diaspora in den 80ern. Ja. Ich werde darauf zurückkommen.
Ja. Bevor du dich vorstellst, fällt mir gerade ein, ich habe damals nach dem Studium, habe ich bei der Deutschen Bank angefangen. Und ich war Trainee direkt nach dem Studium und hatte eine Station in Mannheim. In der großen Filiale, genau, in Mannheim. Mhm. Und dort war ich weiß gar nicht mehr, welche Filiale. Und da ging es einmal um dich. Und ich habe mit einer Dame gesprochen gehabt, die damals die Finanzierung, glaube ich, für deinen...
Die Frau Ripier.
Ich glaube, das war dein Name, genau. Ja, ja, ein bisschen Frau, ein bisschen kleiner. Ja, genau. Super nett. Sie hat mir damals gesagt, dass sie extrem an dich geglaubt hat. Ist mir gerade in den Kopf gekommen. Wirklich verrückt. Genau, aber jetzt habe ich genug gequatscht. Reza, wer ist Reza Schari?
Wie du weißt, ich bin Reza, bin 50 geworden und bin Sohn einer Maskenbildnerin und ein hochrangiger Offizier. Mein Vater war hochrangiger Offizier im Iran und bin, so wie ich vorhin gesagt habe, so wie viele Iraner in den 80ern praktisch nach der Revolution nach Deutschland geflohen. Ja. Ich bin Flüchtlingskind und habe dann nach einer Weile mich selbstständig gemacht, bin seit 25 Jahren am Wasserturm in Mannheim mit meinem Unternehmen. Fast 24. Und bin in der Beauty-Welt eigentlich unterwegs und wurde dann vor 2 Jahren, als ich auf einer Reise war, eine Geschäftsreise in den Iran, wurde ich verhaftet, bin ins Gefängnis gekommen, das berühmte Gefängnis Evin.
Direkt, als du eingereist bist?
Ja, die haben mich bei der Einreise sofort gecatcht und haben meine Sachen komplett weggenommen, ganze elektronische Sachen, Handy, Laptop, alles.
Das heißt, sie wussten, dass du in dem Flugzeug drin bist?
Genau, ich wurde verraten aus Deutschland und die haben auf mich gewartet.
Krass.
Und dann ging die Höllenreise los. Also ich bin dann in Trakt 209 gekommen. Man kann es auch auf Wikipedia lesen, was das ist. Das ist die Endstation. Also wenn du in Trakt 209 landest, in Evin, weil da gibt es verschiedene Abteilungen, Trakte. Und 209 ist für die politisch Gefangene, die dann eigentlich kaum noch rauskommen. Auch wenn sie kurz rauskommen, werden sie wieder reingebracht. Und dann heißt das, ja, der hat sich selbst umgebracht oder der wurde krank oder je nachdem. Also da kommt man kaum weg. Ja, systematische Folterung und ganze Palette, was man da in dem Gefängnis erlebt.
Warum wurdest du als politischer Aktivist, Gefangener?
Ich war halt ziemlich aktiv bei Mahsa Amini-Bewegung und habe dann solche, wie soll ich sagen, Anschnitte gehabt, was Anti-Islamismus angeht. Also ich hab Islam öfters kritisiert, dass es so eine Art Sektenideologie sein kann. Und das war mein Tod in dem Sinne. Aber das gerade, weil sie mich gefoltert haben, weil sie mich gefangen haben, hat es bewertet, dass ich doch recht hatte, dass diese Religion einfach barbarisch ist, zumindest dieser Part, was in Iran herrscht und ist. Mhm. Über die wahre oder nicht wahre Islam kann ich nicht sprechen, das habe ich nicht erlebt. Ich habe nur den Islam erlebt, was ich eben im Iran erlebt hat. Mhm. Deshalb kann ich nur da.
Du warst auf Social Media aktiv oder du warst auf Demos, da hat unter jemand, anderem, ja. Genau, da hat jemand
Foren,
deinen Namen aufgegriffen und das wahrscheinlich gemeldet gehabt. So
ja, also da gehen sein. Auch von der Exekutive gehen viele Wege wirklich auseinander. Manche sagen, ich wurde verraten, manche Stellen sagen, nee, das die haben spioniert. Aber ich persönlich denke, ich wurde verraten. Also man hat immer so ein Gefühl und so ist es.
Darf ich fragen, also erstmal eine Vollkatastrophe, was da passiert ist. Ich habe das mitbekommen, also ich glaube Folter und so kann man sich als normaler Mensch erstmal gar nicht vorstellen. Wenn wir jetzt aber die Aufstände zu dem Thema Mahsa Amini sehen und den heutigen Protesten, ist ja mehr als Protest, ist ja, man kann nicht sagen, das sind ein paar Protestierende, das ist ja fast schon eine Revolution. Mhm. Aber wie kommt es, dass heute das so viel intensiver ist? Als das war, was vor 2 Jahren, glaube ich, grob war, dass du Mahsa Amini war.
Grundsätzlich, Mahsa Amini-Bewegung war im Nachhinein, wenn ich das so anschaue, war tatsächlich eine Bewegung, dass die gemerkt haben, was überhaupt gegen das Regime momentan bewegt wird. Das bedeutet, man schürt eine Art von Selbstdarstellung, damit man sieht, wer sind die Köpfe, wen müssen wir abcatchen, wen müssen wir eliminieren, damit wir weiterhin überleben können. Und faschistische Gedankengut macht das sehr oft, dass die selbst in einer Stadt eine Demo organisieren, eine Bewegung organisieren, eine Untergrundbewegung organisieren, um die Gegner zusammenzukriegen und die dann eliminieren. Und so genau so ist es, habe ich das Gefühl gewesen. Man sieht es ja an mir, weil wir als Diaspora sehr stark waren bei Mahsa Amini, haben die Ikonen einfach gecatcht und ich habe dazugehört. Es wurde ein Video von denen veröffentlicht, dass man unter Folter mir ein Geständnis.
Echt?
Ja, ist immer noch im Netz. Kann dir auch einen Link senden. Und in dem Film, was sie mit mir gedreht haben, war noch ein Engländer, also Iran-Engländer, und dann noch ein amerikanisch-Iraner zu dritt. Und genau diese drei Menschen haben sie als, wie soll ich sagen, als Instrument verwendet, um unter der Diaspora Angst zu schüren und dass die eben bei der nächsten Bewegung, bei so ein Gegenwehr gar nicht mehr auf die Straße gehen. Und es ist tatsächlich wahr, dass man, wenn man hört, oh, Reza wurde verhaftet, Reza wurde gefoltert, gehen die viel weniger auf die Straße. Wenn die Geschichte, was wir jetzt haben, die Revolution, was wir gestartet haben, wenn Januar, wo sie wirklich 40.000, 50.000 Leute massakriert haben, wenn das nicht wäre, glaube es mir, es wären um die Hälfte weniger auf die Straße gegangen, nach München gegangen, nach Los Angeles gegangen wie jetzt. Wir sind so emotional, ich bekomme Gänsehaut, wenn ich das sage, weil wir die Bilder gesehen haben, was für Barbaren unser Land besetzen. Und ich finde es gut, dass wir uns vereint haben. Ich finde es gut, dass wir langsam merken, gegen den Tyrannen kannst du nur noch ankommen, wenn du vereint bist und nicht die Gruppierungen, wie damals bei Mahsa Amini war, links, rechts, oben, unten, die sind viel enger aber zusammengerückt.
Ich kann dir eine Sache sagen. Mein Eindruck ist momentan, weil du gerade gesagt hast, vereint. Ich habe jetzt schon ein paar Podcasts zum Thema Iran gemacht. Ich habe nicht den Eindruck, dass die Iraner vereint sind. Also was ich da teilweise an Kommentaren bekommen habe, wo du denkst, seid ihr noch normale Menschen? Also wie redet ihr eigentlich?
Du musst nicht das Gefühl haben. Du musst nur zählen. Die Welt besteht aus Zahlen, Mathematik und Physik. Brauche ich dir nicht zu sagen. Wenn 250.000 Menschen in München sich vereinen, das spricht für sich. Das hätte bei Mahsa Amini nicht gegeben. Hat es auch nicht. Es hatte, größte Demo weltweit war in Berlin und es waren um die 80.000 Leute. Und du sprichst über 250.000 Menschen und ich denke, es waren mehr. Ich bin da stecken geblieben. Ich hatte einen Interviewtermin. Wir sind trotz Ordner, die uns dahin führen wollten, sind wir nicht weitergekommen. Es war brutal. Also es waren
so viele. Ich habe auf Instagram gesehen, Menschen. Du warst auf dem Weg dahin. Das habe ich noch gesehen. Ja, genau.
Ich habe meinen Slot verpasst zum Interview. Ich konnte nicht dahin.
Ich habe aber trotzdem das Gefühl. Ich glaube dir mit den Zahlen und so weiter. Aber so viel Gegenwind, wie ich bekommen habe. Ich habe einen Podcast. Beispielsweise, ich sage dann zum Beispiel, hey, Reza Pahlavi, aus meiner Sicht der logischste Kandidat, der uns sozusagen von dem Regime befreien kann. Und das Erste, was ich sozusagen als Kommentare bekomme, ja, sein Vater war der größte Diktator aller Zeiten, der größte Tyrann, der hat genauso nichts drauf, der Reza Pahlavi und so weiter und so fort. Also das Thema vereint, das sehe ich momentan. Also wirklich leider gar nicht. Ich weiß nicht, ob das einfach nur ein paar Internet-Trolle sind, die halt gerne irgendwie irgendwo irgendwas kommentieren und vielleicht auch zu einem Punkt zu kommen. Meine Befürchtung ist, dass das aktuelle iranische Regime, die sind so stark vernetzt mit Technologie ausgestattet, leider mit viel Geld ausgestattet. Ich frage mich ohne Hilfe von außen, ob das überhaupt funktionieren kann, dass da ein Regimesturz kommen kann. Das frage ich mich tatsächlich wirklich, weil auf der einen Seite glaube ich, okay, ja, Iraner, also iranische Regime, ich meine, jedes Mal, wenn ich das sage, muss ich trennen. Also ich rede vom Regime. Das iranische Regime auf der einen Seite gibt sich total stark, vernetzt mit Technologien, kann das Internet abschalten, dass die Leute nicht mehr kommunizieren können. Auf der anderen Seite im 12-Tage-Krieg mit Israel, die Israelis sind da eingewandert, haben gefühlt ein paar Bomben abgeworfen und sind wieder rausgegangen und kaum Gegenwehr von Iran bekommen in der Form. Also, außer die ganzen Bilder, die man gesehen hat,
wir mischen gerade da mehrere Themen zusammen, lieber Reza. Lass uns eins nach dem anderen bearbeiten. Du sprichst über Gegenwind der Revolution, was wir gerade haben. Dann würde ich gerne wissen, zunächst mal, wer das sind. Gegenwind muss ja selber eine Kraft haben. Sonst ist es kein Wind, sondern Windchen.
Ja.
So, wer sind es? Das sind, kann ich dir genau sagen, es gibt der stärkste Gegenwind sind Mujahedin, MAK. Mhm. Warum? Weil die Geld haben, weil die, das ist eine Sekte, die Mitglieder ausbeutet, genau, Volksmujahedin, ausbeutet und dadurch auch Geld verdient. Das ist so die eine Ecke. Die zweite ist, das Regime selbst mit denen Internet Internet und Social Media Guerilla Leute. Und mehr ist es nicht. Aber die können eine Riesenwelle schlagen. Nur nochmal, ein Gegenwind ist es nicht. Das ist ein Windchen und das wissen wir. Ein Wind ist das, was sich hinter Reza Pahlavi, unser Kronprinzen, gesammelt hat. Und man hat einen richtig Wind, nicht nur einen Wind, sondern einen Taifun gesehen. Wir haben 2,3 Millionen Menschen an einem Tag auf der Straße gehabt. Zahlen sprechen für sich. Ich brauche da. Und vor allem, ich frage mich, ob du die Videos und die Snippets nicht aus dem Iran siehst. Die schreien alle nach ihm. Also alle, die auf die Straße gegangen sind, schreien Javid Shah. Alle Wandbemalungen sind "Wir wollen den Shah". Alle Aussagen aus dem Land, sogar selbst jetzt die Universitäten, die schreien alle nach ihm, ob wir das wollen oder nicht. Und ich finde, ich habe das Thema komplett neutral gesehen, bis ich überzeugt war, dass er der Einzige ist, was uns praktisch dahin führen kann. Zumal ich, was ich bei ihm toll finde, der sagt, ich will gar nicht an die Macht. Das ist sogar bei ihm in der Organisationsheft, nenne ich das mal, sogar gegeben. Der sagt, nein, ich möchte überhaupt nicht regieren. Ich werde auch nicht kandidieren. Ich will euch bis zu der Urne führen, weil ich sehe, mein Land geht den Bach runter.
Das hat er auch auf der Münchner Sicherheitskonferenz gesagt.
Absolut, ja, dazu kommen wir. Ja. So, und das zum Thema Wind und Gegenwind. Und dann würde ich persönlich, das biete ich dir an, wir können gerne gemeinsam mal Recherche treiben. Ich kann dich gerne mal zu mir einladen. Dann siehst du, wie ich arbeite, wie ich dokumentiere, wie ich vorgehe. Und dann wirst du sehen, diese Parasiten, verzeih meine Ausdrucksweise, aber diese Parasiten, die da Reza Pahlavi, der ist so wie der Vater und so, dann sollten sie sich mal erkundigen, wie der Vater war. Dem Iran ging es noch nie besser, als während er da war.
Ja.
Die ganze Infrastruktur, wir hatten einer der besten Pässe der Welt. Wir hatten einer der besten Währungen auf der Welt,
ja.
Stabilste Währungen. Wir hatten kaum Arbeitslosigkeit. Wir hatten Industrie, ganze größte Firmen, gerade Mercedes. Wir hatten einer der attraktivsten Arbeitsstellen im Nahosten. Da haben Israelis bei uns Ingenieure, israelische Ingenieure, Deutsche. Wir haben sogar Gebiete, die nach Deutschen benannt sind. Wir sind enorm attraktiv gewesen. Und wenn es wirklich 10 Jahre noch weitergegangen wäre, wären wir Singapur Nummer 2.
Ich gebe dir zu 100% recht. Ich habe sogar im Rahmen eines Podcasts gesagt gehabt oder die Behauptung hingestellt, ich bin mir 100% sicher, wenn es den Schah noch geben würde, würde es heute kein Dubai geben. Teheran wäre das heutige Dubai. Also ich habe Bilder aus...
ich frage mich, was ist denn Dubai?
Ja. Dubai ist ein Ort, wo Menschen denken, die haben da besonders viele Freiheiten, wo
sei
es
mir nicht
Steuern
böse.
Gibt.
Dubai ist momentan ein Sammelbecken von Scharlatane, die Geld klauen und da hingehen. Also
okay, hart ausgedrückt.
Zeig mir. Ja, ist so. Sorry, ich hab da auch Produktion gehabt. Sei mir nicht böse, aber Dubai, was ist denn Dubai?
Ja, das ist ein Bubble. Ich habe die positive Seiten von Dubai gemeint. Also ich glaube, dass Teheran heute quasi so eine Art Anziehungskraft hätte, wie Dubai es heute
Wir haben viel mehr Tiefe. Wir können uns 100%. Nicht mit Dubai vergleichen.
100%.
Wir müssen uns mit anderen Ländern vergleichen, die Hochkultur haben. Ich finde, Dubai ist gemacht in den letzten 30, 40 Jahren. Ich erinnere mich, das erste Mal, wo ich in Dubai war, war ja 2000. Da war nichts. Und es ist alles aus dem Boden gestampft. Aber Kultur kann man nicht aus dem Boden stampfen. Und Kultur hat immer über Politik besiegt. Kultur hat immer über Finanzen besiegt. Warum? Weil Hochkultur kannst du nicht zerstören. Ich gebe dir ein Beispiel. Als Islam Iran erobert hat oder erobert wollte, durfte man kein Persisch sprechen. Die Araber haben uns die Zunge abgeschnitten, als wir Persisch gesprochen haben. Oder wenn wir Persisch gesprochen haben. Und. Haben die das geschafft?
Nee.
Weißt du auch warum?
Ich glaube, wir haben eine viel ältere Kultur, die so tief
in uns verwurzelt ist. Wir haben die Poesie, ja. Wir haben Hafez, wir haben Saadi, wir haben die Shahnameh von Ferdowsi. Das kannst du nicht wegdenken. Da kannst du so viel Gegenwind bringen, wie du willst. Das geht nicht. Eine Hochkultur kommt wieder wie Phönix aus der Asche. Und ich verspreche es dir, so wahr ich hier sitze, es dauert nicht lang, bis die persische Hochkultur wieder dafür sorgt, dass da unten Ruhe ist. Dass gewisse Sektenideologien, nenn es wie du es möchtest, zurückgedrängt werden durch die Kultur. Und da brauchen wir auch nicht mal Trump dafür. Das dauert zwar länger, aber es wird kommen.
Also ich glaube, nur um es klar und deutlich zu machen, wir sind auf der gleichen Seite.
Ja, auf jeden Fall.
Ich stelle kritische Fragen.
Ich stelle kritische Fragen. Ich denke nicht, dass du auf meiner Seite bist. Im Gegenteil. Ich finde es gut, dass du solche Fragen stellst, weil dann kann ich es berichtigen.
Ja.
Ich finde es toll.
Also ich bin tatsächlich quasi auf der gleichen Seite wie du. Das ist mir schon aufgefallen, als ich deine Instagram-Stories und so weiter gesehen habe. Ich stelle quasi die Fragen, die mir häufig gestellt werden. Und ich war zu der damaligen Zeit zum Beispiel nicht im Iran. Ich kenne sogar aus der Nähe, aus meinem Umfeld sogar, wo Leute sagen, der damalige Schah war ein Tyrann mit Savak.
Was für Fakten?
Ja, dass er Menschen hat umbringen lassen und so weiter. Ich kenne nicht die ganzen Stories. Er hat Menschen verfolgen lassen und so weiter. Ich weiß, dass auch viel Falsches mit dabei ist. Das ist mir 100% bewusst. Aber dass er zum Beispiel...
Das macht auch ein Bundesnachrichtendienst,
ja,
Menschen verfolgen.
Gleichzeitig zum Beispiel, er war einer, der sehr pompös gelebt hat und es gab trotzdem auch Armut im Land. Das ist eine Sache, die mir häufiger erzählt wird. Ich kann dir sagen, ich habe zum damaligen Zeitpunkt 79 habe ich nicht gelebt. Oder vor 79, ich bin Baujahr 83. Ich kann es nicht beurteilen. Und es ist mir, so hart es klingen mag, auch fast schon egal. Manchmal habe ich den Eindruck, der Schah hätte viel radikaler...
Darf ich dazu was sagen?
Klar, selbstverständlich. Mhm. Ich glaube manchmal, der Schah hätte sogar, wenn ihm vorgeworfen wird, er war radikal gegenüber Islamisten und so weiter. Wenn ich es mir heute anschaue, denke ich mir, er hätte sogar vielleicht noch radikaler sein müssen, wenn ich ehrlich bin. Dann hätten wir die ganzen Probleme heute nicht. Das ist so mein Eindruck. Was mich aber, und ich möchte jetzt nicht zu weit springen, ich springe es einmal und dann übergebe ich das Wort dir. Was mich in dem Kontext extrem wundert ist, mal angenommen, der persische Schah war ein schlechter Mensch. Glaube ich nicht, aber er war es, mal angenommen. Und Reza Pahlavi, so wie wir ihn heute sehen, erscheint mir als jemand, der tatsächlich für einen Regime-Change einstehen möchte und die Menschen wählen lassen möchte, was passieren soll. Also ich empfinde ihn als jemanden, einen Freigeist, sage ich es mal, der was Gutes für die Menschen im Iran möchte. Und er wird aber andauernd aufgefordert, sich von seinem Vater zu distanzieren. Das ist quasi das, was ich am meisten lese, wieso distanzieren sich. Selbst in den Nachrichten, wir reden von ARD, Tagesschau, wahrscheinlich kennst du dieses Interview, dieses unmögliche Interview, was die Dame, die Moderatorin da an Fragen gestellt hat, an Reza Pahlavi, fand ich extrem unhöflich. Sie hat auch gefragt, distanzieren Sie sich von Ihrem Vater? Er geht da nicht so drauf ein. Er wird seine Gründe haben, die ich nicht beurteilen kann. Aber was entgegnest du Menschen, die sagen, Moment mal, unter dem Schah gab es auch eine schlechte Seite. Er hat pompös gelebt. Das hat der Reza Pahlavi auch einmal zugegeben. Er hat ein bisschen zu extrem, ich weiß nicht, wie er das ausgedrückt hat, aber ein bisschen zu extrem über den Mitteln gelebt. So hat er es ausgedrückt gehabt. In LA Times war mal ein Artikel darüber. Was entgegnest du diesen Menschen?
Ich wundere mich, lieber Reza, dass du als ein guter Forscher, Podcaster überhaupt Gehör schenkst den Öffentlich-Rechtlichen. Wirklich, das ist für mich ein Rätsel, dass du mir überhaupt diese Frage stellst.
Ich zahle über 200 Euro im Jahr dafür. Ich erwarte eine gute Recherche von denen, wenn ich ehrlich bin. Jederzeit diesen Beitrag.
Also Öffentlich-Rechtlichen sind für mich, bitte meine Ausdrucksweise normal, für mich, das ist, das Häppchen ist zerkaut, verdaut, rausgekommen, dann siehst du es. Also wenn jemand anfängt, so mit einem Kronprinzen zu reden, der Typ ist nun mal Kronprinz.
Da bin ich
100%
bei. Da
kannst du wenden, drehen, wie du willst. Unhöflich,
respektlos,
herabschauend, respektlos und mit diesem Schmunzeln und so leichtes Lächeln, nur weil sie denkt, dass sie blaue Augen hat und gerade gestylt aus der Maske rauskommt, kann sie mit einem Kronprinzen 100%. So zu sprechen. So. 100%. Also, gekaut, verdaut, rausgekommen, das ist für mich das Interview gewesen. So. Es hat mit Journalismus, mit Recherche, mit Auftritt überhaupt nichts zu tun. Ich finde, der Mann hat Politikwissenschaften studiert und ist Kampfjet-Pilot und hat Hälfte seines Lebens oder länger in einer Demokratie gelebt. Er hat in den besten Elitenschulen dieser Welt die Demokratie unterrichten gelernt. Der hat nicht eine Art von Hirnwäsche gehabt, wie viele andere Menschen, die in dem Land leben und nach Khamenei nachkommen wollen. Nein, er ist durch und durch ein Demokrat. Er ist ausgeglichen, er ist so dermaßen ruhig in seiner Person. Er betreibt Sport, er spielt Musikinstrumente, er ist enorm durchorganisiert, er hat die Bewegung durchorganisiert. Das zeigt, dass dieser Mann enorm klar ist und in sich Ruhe kehrt. Ich fand genial, wie er in München Sicherheitskonferenz.
Sine Amanpour, das Interview.
Ein Wahnsinn. Wie souverän. Toll. Wie souverän. Es war mir klar, dass ihre Anstalt solche Fragen stellt. Bam, bam, bam. So. Für mich gibt es keine Alternative. Wenn es welche geben sollte, dann sollen diese Windchen, die um die Ecke kommen, mal nennen. Ich würde gerne meine Stimme, wenn ich mal an die Urne gehe, meine Stimme mal jemandem anderen geben wollen. Dann nennt mir einen einzigen oder eine einzige Person, Mann oder Frau, ist egal. Bitte nennen. Also meine Erwartung ist, dass falls jemand den Kronprinzen kritisiert, einfach mit Fakten kommt und mir eine Alternative anbietet. Er sagt das selber. In allen Interviews sagt er, ja, hey, wenn ihr das machen wollt, kein Problem, nennt mir denjenigen, vielleicht können wir zusammenarbeiten. Vielleicht können wir einfach aus jemanden, weil ich will eh nicht regieren, sagt er, vielleicht könnte ich hingehen und den unterstützen. Aber weißt du, was kommt meistens? Windchen. Nichts.
Wir haben es nicht abgesprochen, du und ich, aber ich habe viele Argumente, die du genannt hast, auch gesagt gehabt. Beziehungsweise in Kommentarzeilen, wenn die gekommen sind, hey, der Reza Pahlavi, der ist ja Kampfjet-Pilot, der noch nie in einem Kampf drin war und so weiter und so fort, dann habe ich auch gesagt habe, Moment mal, also ist es so.
Weißt du, was für ein Druck man aushalten muss, genau, körperlich?
Ist es,
weißt du, was das heißt?
Genau.
Kampfjet-Pilot zu sein? Was für Reaktionen? Also, deshalb ist er auch in seiner Interview so cool und
ohne. Ja, genau, genau. Aber ich finde es interessant. Da wird Sachen zum Vorwurf gemacht. Er ist Kampfjetpilot ohne praktische Erfahrung, also im Krieg und so weiter.
Das zeigt mir, wie idiotisch Menschen sind.
Genau, dann denke ich, ja, Moment mal, die Ausbildung ist ja wahrscheinlich trotzdem sehr schwer. Oder ihm wird vorgeworfen, er ist ein gemachtes Nest, hat er sich reingesetzt, er hat die Multimillionen. Dann sage ich, Moment.
Das stimmt nicht.
Aber lass, selbst wenn es stimmen würde, wieso regst du dich, lieber Internet-Troll, nicht darüber auf, dass die ganzen Kleriker ihre Kinder in Monaco auf Yachten Party machen lassen, während alle anderen hungern und du wirfst dann jemanden vor, der es geerbt hat, was immer da auch war. Ich weiß nicht, was er geerbt hat, aber was immer geerbt hat, darüber regst du dich auf, aber über die Hunderte, wenn nicht Tausenden Kleriker und deren Kinder und deren Familien und deren Verwandten, die alle über den Maßen leben, darüber regst du dich nicht auf.
Weißt du, ich würde dir wirklich in deiner Arbeit gar nicht reinsprechen. Ich würde dir gar nicht so weit kommen lassen, dass du dich rechtfertigen musst. Ich sag dir mal eine ganz einfache Geschichte. Sobald man an die Macht kommt, hat man immer Gelegenheiten, selbst sich was in die Tasche zu erwirtschaften. Ist so. Es gab noch nie Führungen, die das nicht getan haben. Jetzt Achtung. Diese primitive Menschen, die diese Aussage tätigen, müssen dann auch für Maskenaffäre was sagen. Dann müssen sie für die Parteispenden was sagen. Millionen, Milliarden fließen da. Da sagen die nichts. Aber wenn ein Kronprinz der eigene, Königreich. Das ist ein Königreich gewesen. Das heißt, Ländereien gehören dem König. Die haben selbst enorm viel Geld erwirtschaftet. So, die haben keine einzige Staatsjuwelen aus dem Land genommen, sondern nur private. Die haben das jetzt entdeckt. Alles liegt da, wie es war. Trotz allem waren sie reich. Das waren Könige. König von England. Was haben die für Vermögen?
Ja.
So.
Ja.
Aber wie primitiv muss man sein? Ja. Sagt, ja, das ist gemachtes Netz. Ja klar, das sind Könige gewesen. Ja. Sorry.
Ja.
So. Also. Und jetzt kommt's. Die Menschen, die das sagen, dann sollen sie bitte den Mund auch aufmachen, wenn hier Spendenaffären sind, Maskenaffären sind und ganze Politiker hier schön, hier in Mannheim, Löbel hat ja auch gelöbelt, ja, so. Das ist der Mensch, klar, wenn man an die Macht kommt, denkt man erst an sich, an die Umgebung, vielleicht Familie und dann, aber der Vater, die ganze Pahlavi-Dynastie hat für das Volk enorm viel gemacht. Klar haben sie auch was in die Tasche erwirtschaftet, logisch. Aber für die Bevölkerung, ich kann, meine ganze Familie erzählt das, meine enge Familie, Tanten, Onkels und, die sind sogar damals für den Sturz auf die Straße gegangen und jetzt sagen sie, Reza, wir bereuen es zutiefst. Ja. Warum? Weil wir sehen, was dieser Mann damals getan hatte und wir es nicht gesehen haben. Wir waren brainwashed von den Linken. Übrigens, die Revolution damals haben die Linken uns
eingedrückt.
Richtig schön einmassiert. Und also wer mir so kommt, dass derjenige namens Reza Shah und der Sohn Sachen in die Tasche erwirtschaftet haben. Ja, mit Vergnügen haben die das gemacht, aber die haben auch für das Volk enorm viel gemacht.
Genau das ist der Punkt. Da werden einzelne Sachen angesprochen und ich sehe ab und zu die ganzen Videos, habe ich ja gerade gesagt, von den Kindern, von den Klerikern, die irgendwo in Monaco und auf den Yachten da Partys machen. Dann denke ich mir, wieso reden die ganzen Leute nicht
darüber? Bitte nicht vergleichen. Das ist ein Kronprinz. Wir müssen überhaupt über den Mann anders sprechen. Ich bin da auch so ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen empfindlich, weil ich sage, Menschen, die als Prinzen geboren werden, haben man muss die anders behandeln. Man muss sie wenigstens als euer Hoheit ansprechen, mhm, wenn man bei öffentlich-rechtlichen einen Auftritt hat. Mhm. Du kannst sein, wer du bist, aber das ist genauso wie damals Baerbock den Minister in China belehren wollte. Und da ist er, was wollen Sie überhaupt von mir?
Ja.
Wer sind Sie überhaupt?
Ja.
Man darf in der Diplomatie, aber auch auf der Ebene nicht mit einem Prinzen so sprechen. Und man darf auch nicht die Menschen, die ja schreiben, so weit kommen lassen.
Ja.
Das geht nicht.
100%. Das geht nicht. Ich gehe tatsächlich auf diese Diskussion ein. Ich sollte das viel weniger tun, da bin ich voll bei dir. Was ich vorhin verpasst habe zu fragen, diese Anschläge bei dir auf dein Beauty-Haus, sagt man dazu richtig?
House of Beauty.
House of Beauty, genau. Übrigens, toller Laden. Meine Danke. Schwester war schon bei dir. Ja, ja. Also ich höre da nur Positives von.
Danke.
Was für Menschen, glaubst du, verüben diese Anschläge? Also das ist ja auch kein Spaß. Also ich habe hier zum Beispiel einen Artikel gelesen, der, ich bin mir gar nicht sicher, ob er heute rausgekommen ist.
Gestern
rausgekommen ist.
Es kommt dann dauernd ein Artikel raus.
Genau.
Und ja, irgendwie habe ich das Gefühl.
Genau, da steht einiges über dich drin, aber die Überschrift ist, Inhaber steht unter Opferschutz.
Ja.
Genau. Nummer 1, was bedeutet das? Und Nummer 2, was glaubst du, was für ein Typ Mensch einen Anschlag macht bei dir?
Lieber Reza, seit eh und je, dieser Satz ist ganz wichtig, dass wir uns einprägen. Wenn Hirn aufhört zu funktionieren, nehmen Menschen Steine in die Hand. Punkt. Was soll ich auf diese Frage antworten? Was sind das für Menschen?
Sind es Iraner?
Sind es Demokraten? Sind es Pro-Palästin-Typen? Sind es Antifa? Sind es Rechtsradikale? Was sind es? Im Endeffekt ist es egal. Das Hirn funktioniert nicht.
Und Opferschutz heißt was genau?
Ich habe vorgestern ein Meeting mit einer Behörde gehabt, Exekutive. Ich darf darüber nicht reden.
Mhm. Einverstanden.
Ich darf über das nicht sprechen.
Einverstanden. Aber das zeigt nochmal die Dringlichkeit des ganzen Themas. Ich habe das tatsächlich auf Instagram das erste Mal bei dir gesehen gehabt. Also wie die Scheibe eingeschlagen worden ist.
Das und war so das dritte Mal
schon. Genau. Das ist für mich verrückt, dass die Leute zu solchen Mitteln greifen.
Ja, wir als normal, das ist eigentlich wirklich, ich muss lachen, als normal denkende Menschen können das auch nicht verstehen. Das können nur Hirnlose verstehen. Wir verstehen das nicht.
Hm.
Weil wenn ich ein Problem mit dir habe als Demokrat und deine Ideologie nicht vertrete, setze ich mich vor dir und können wir darüber reden. Oder ich kann deine Meinung sein oder auch nicht sein, aber wir sind trotzdem Menschen und leben weiter.
Ja.
Aber ich gehe da nicht hin. Ich sage dem, was du denkst, gefällt mir nicht. Jetzt schmeiße ich dir die
Scheibe. Also ich muss noch einmal springen. Sorry dafür. Ich habe es vorhin verpasst. Auch es sind so viele Themen, die jetzt gerade zusammenspielen.
Ich weiß. Ich bin auch ein bisschen eckig. Wahrscheinlich merkst du das im Gespräch. Ich bin ein bisschen kantig, eckig.
Das ist gut.
Aber ich habe aufgehört, weich zu sprechen. Ich bin provokant.
Ja.
Nur mit durch Provokation bleibt man im Gedächtnis.
Ja, 100%. Darf ich nochmal fragen, wie bist du damals aus der Haft entkommen? Also ich habe das grob gelesen gehabt, aber vielleicht für die Zuschauer, dass sie das nochmal verstehen, dass die Frage nicht offen ist.
Es ist so, du kennst das Land, mit Geld kann man alles machen. Du kannst solche Kartelle, übrigens sind Kartelle, die sind unterteilt für Menschen, die im Ausland leben. Fangen, reinbringen, foltern, auf Kaution loslassen eventuell, dann wieder reinbringen und dann
Das ist ein Geschäftsmodell quasi.
Das ist ein Geschäftsmodell. Das sind 500 Menschen, die das machen und die verdienen Millionen. Also durchschnittlich zwischen 1 Million bis 2, manchmal 3 Millionen verdienen sie, je nachdem, pro Person, die im Ausland lebt. Wenn ich meinen Onkel nicht hätte, wäre ich jetzt nicht vor dir gesessen. Also der hat das ist, der hat einen Weg dann zu dem geistlichen Richter gefunden und konnte dann Grundstücke übertragen, bestechen. Und das weiß ich alles im Nachhinein, ne? Also als ich da drin war, wusste ich ja gar nichts. Hm. Ich war ja in der Todeszelle. Übrigens, meine Zähne sind auch daher, also die waren alle weg, nee, alle abgebrochen. Ne? Augen kaputt und
du hast erzählt, deswegen hast du diese Brille an?
Die, genau, ich habe ja einfach Schutz. Ich kann, wenn das zu hell ist, ist es unangenehm. Aber grundsätzlich, wie ich da rausgekommen bin, man hat geschafft, dem Richter, dass der Richter mich auf Kaution bis zu der Verhandlung freilässt. Mhm. Und da war eine horrende Summe an Kaution, aber auch natürlich, dass er das überhaupt erlaubt, musste natürlich viel getan werden.
Glaube ich, ja.
So, dann bin ich auf Kaution raus und die erste Verhandlung war, und dann hat man mir 4 Jahre, 7 Monate Haft gegeben. Und dann hast du Zeit, in die Revision zu gehen. Mhm. So. Wir haben Revision beantragt. Übrigens, du darfst nur bestimmte Anwälte aussuchen, die auch unter der Decke sind mit denen.
Ja, klar. Du kannst auch anders sein.
Also im Nachhinein ist echt lustig. Der ist dann in das Gebäude rein und ich werde nie vergessen, ich saß dann auf dem Boden. Du musst dir ja vorstellen, ich habe 7,5 Kilo abgenommen gehabt. Meine Augen waren tief. Ich sah aus wie Junkie. Meine Haare waren ausgefallen. Ich habe Bilder, kann dir mal zeigen. Ich war ein Stück von Elend. Ich war tot. Ich war seelisch so kaputt. Das ist.
Was für ein Zeitraum war das? Wie lang ging das?
8 Monate.
Wow. Was? 8 Monate dort?
7, 8 Monate.
Krass.
Weiß ich jetzt nicht mehr genau. Also, jetzt, wo wir drüber reden, diese Szene werde ich nie vergessen. Ich saß vor dem Revolutionsgericht nennt sich das. Dort gar kein Relab.
Das hört sich sehr unparteiisch an, ja. Wenn ich ehrlich bin.
Ich saß da mit einem Rucksack, weil ich gesagt habe, eventuell können die mich fangen dort. In diesem Rucksack hatte ich die wichtigsten Dinge, dass ich abhaue. Der Anwalt ist reingegangen und hat gesagt, geh mit. Ich so, nee, nicht, dass die dort auf mich warten in dem Gebäude und so. Er so, ja, das kann ich verstehen. Alleine, wenn der Anwalt das sagt, das heißt, solche Dinge passieren. Er ist rein, hat mit dem Richter geredet. Wir hatten keinen Termin, ne? Das war kein Termin, sondern wir wollten wegen der Revision, er wollte den Richter fragen, ob wir Chancen haben oder nicht. Und jetzt kommt's, in der Revision sitzen 3 Richter, übrigens ist auf der gleichen Etage, und einer von den Richtern ist genau der Richter, der dich verurteilt. Also, das ist ja alles eins dann, das heißt, du hast 0 Chance. Mhm. Wie gesagt, das weiß ich alles im Nachhinein. Wie viel du an den Anwalt bezahlen musst und so, brauche ich dir nicht zu sagen. So, ich bin da gesessen. Ich habe am ganzen Körper gezittert und es gibt ja diese, wo Wasser entlang geht am Straßen, Bächle, sagt man in Freiburg, so Bächle. Mhm. Und da läuft auch ein Bächle. Ich saß da. Ich glaube, das waren so mit einer meiner schlimmsten Minuten. Schlimmer als im Gefängnis. Weil wenn du draußen bist, denk nicht, dass du, wenn du draußen bist, ist es eigentlich schlimmer als drin. Ich wollte sehr oft, als ich so Flashbacks hatte, reingehen. Weil du dich da geschützt fühlst. Die foltern dich seelisch so sehr, dass du denkst, dass diese Zelle ist deine Geborgenheit. Du willst schon eine krasse Nummer. Und dann ist er rein, kam dann nach, ich sag mal, 3/4 Stunde oder so. Der kam raus und meinte, Reza, Sie werden keine Chance haben. Sie müssen sich in einer Woche für die Haft, den Haft antreten. Mhm. Und da bin ich geflohen.
Mhm. So wortwörtlich abgehauen.
Nein, ich bin heim, also zu meiner Tante damals. Nee, zu meiner Partnerin, ich weiß gar nicht mehr. Ich war total kaputt. Ich habe gesagt, hatte ich eine Partnerin. Ich bin dann dahin und habe gesagt, ja, ich gehe zu meiner Tante. Die wusste auch nicht, dass ich dann weg bin. Dann bin ich zu meiner Tante. Meine Tante wusste das auch nicht. Der einzige Mensch, der das wusste, war mein Onkel. Und mein Bruder ist dann in den Iran gekommen und ist dann mit mir 3 Tage lang über die Berge in die Türkei geflohen. Krass. Mit Menschenschleppern. Und wir mussten Autos wechseln und dass die nicht erkennen, ganze Handys und so weggeschmissen. Und also wirklich wie Mission Impossible, wie Jason Bourne. Also das ist ganz krasse Nummer. Und dann über die Heroinroute bin ich geflohen.
Super crazy. Gott sei Dank.
Und das Fliehen an sich ist auch viel schlimmer gewesen, als man sich denkt.
Klar, ich denke, wenn du um dein Leben auch bangst, in so einer Stresssituation. Verrückt. Echt crazy. Tut mir auch richtig leid, das zu hören, dass du das mitgemacht hast. Wenn wir jetzt aber wieder auf die aktuelle Zeit zurückkommen. Der Reza Pahlavi, braucht er Unterstützung der USA für einen Regime-Change? Oder schafft er das auch ohne?
Das ist nicht seine Aufgabe. Das braucht er nicht. Das ist nicht seine Aufgabe. Das fand ich ganz toll, wie der Senator das auch gesagt hat.
Ja, ich weiß, wie du meinst. Ja.
Das ist nicht seine Aufgabe.
Sorry, du meinst von Reza Pahlavi? Mhm. Oder?
Nee, das ist Aufgabe. Regime-Change geschieht vom Innen. Er kann unterstützen, nur weil wir eine Führung dann haben. Ein Ziel braucht eine Führung.
Ja. Kennen aber, wir. Aber ich wollte
da. Er braucht es nicht.
Aber ich wollte darauf hinaus, brauchen, okay, Reza Pahlavi oder die Iraner, brauchen die USA für diesen Regime-Change?
Es geht um die Zeit und Schnelligkeit. Wenn wir eine Intervention haben, was wir wollen, durch Israel oder Amerika, geht es viel schneller. Wenn nicht, wird es dauern. Aber es wird kommen.
Und was glaubst du, was wird passieren? Wird USA sich einmischen oder?
Die Politik von Trump ist ja Unberechenbarkeit. Ne? Also das war in der Geschichte von Amerika, ich muss das nochmal recherchieren, entweder war das Roosevelt oder Nixon. War genauso. Die blinken links, fahren rechts. Die blinken rechts, fahren links. Unberechenbar. Weißt du, wie schwierig das ist für deinen Feind, unberechenbar zu sein?
Ja.
Das ist seine Politik.
Ja. Ich habe dazu, ich finde es sehr interessant.
Genau, weil du meintest, ob der angreifen wird. Ich persönlich denke nicht, dass so viele Milliarden ausgegeben werden, um nichts zu tun.
Da bin ich 100% bei dir. Ich habe nämlich da so einen sehr, sehr interessanten Clip gesehen. Lee, wenn du ganz kurz auf meinen Rechner bitte schalten könntest.
We are so bombing Iran. I mean, we have 2 carrier configurations and massive air assets deployed to the region. If 13 warships in the Middle East with a 2nd aircraft carrier also on the route, and by the way, that doesn't even include the support ships, We got the Gerald R. Ford, the world's largest aircraft carrier, is currently in the Atlantic Ocean en route to the region. And SS Abraham Lincoln is already operating there. The USS Gerald Ford has an estimated arrival window of less than a week. Just the cost to organize all this and move it there
is
staggering. We have the military option fully ready. Talks are ongoing, but described as very far apart. The window for diplomatic resolution is measured in days, not weeks.
Also, ich wollte genau darauf hinaus.
Auf jeden Fall, das ist eine Sache. Und zweitens, wir haben heute Donnerstag. Heute war ein Gespräch zwischen, das ist noch nicht zu Ende, glaube ich, oder ich konnte die Nachricht noch nicht verfolgen und meine Ressourcen könnte ich noch nicht schöpfen, weil ich dann direkt hierher kam. Die greifen immer an, wenn Börse geschlossen ist, Tag drauf.
Crazy.
Ist so. Warum? Ölpreis, Schwankungen. Aber lieber Reza, ich möchte dir eine Sache sagen, auch wenn die nicht angreifen. Größte Waffe Amerikas ist was?
Neben dem Militär meinst du? Oder?
Allgemein.
Größte Waffe Amerikas, gut, die haben die Weltreserve, den US-Dollar.
Ja,
Militär.
Hast du es schon. Ja. Dollar. Das ist die größte, beste, effektivste Waffe Amerikas. Was passiert jetzt da gerade im Iran?
Die höchste Inflation, die jemals Danke. Die Menschen
Warum?
Dort erlebt haben.
Ganze Dollars werden aus dem Land geschaffen. Weißt du ja? Brauchen wir ja nicht zu. Kann kein Tropf Öl verkaufen momentan. Ressourcen nehmen ab. Die Leute werden hungriger und hungriger. Übrigens, das iranische Rial ist entwertet worden. Also ist weniger wert als Papier.
Das ist
momentan.
Crazy. Ja.
So. Was bedeutet? Beste Waffe. Amerika kann nur dastehen. Nur stehen. Nur seine Macht demonstrieren. Am Golf. Auch oben, Aserbaidschan und so, ist ja komplett jetzt belegt mit den Bombern. Einfach dastehen, um zu gucken, wie die Wirtschaft, das Geld, Ressourcen sinkt. Und glaube es mir, nicht mal 3 Monate können die aushalten. Nicht mal 3 Monate. Die ganze Milizen müssen bezahlt werden. Der ganze Apparat muss hingehalten werden. Und eins ist sicher, sobald du keine Kohle hast, brichst du viel schneller zusammen als gedacht. Amerika muss nicht angreifen. Ich sage ja, es dauert länger, aber im Endeffekt, ich schätze, wenn nicht das Wochenende, sondern das Wochenende drauf wird einen Angriff geben. Inzwischen sage ich sogar durch Israel, weil ich merke, wie still um Israel gerade ist.
Also das wundert mich extrem.
Krass. Ich muss sagen, ich finde es genial, wie diese politische Bewegungen sind und ich da durchblicke, habe ich das Gefühl. Und relativ sicher, das Regime wird es so überhaupt nicht mehr geben. Das Kartenhaus von religiös-faschistische Regime ist dagestanden, das untere Blatt ist jetzt weggezogen und das dauert, bis das zusammenfällt.
Siehst du irgendeine Option oder irgendeine Sache, die jetzt passieren könnte, wo kein Regime-Change doch mehr stattfindet? Als Beispiel, das Regime sagt, wisst ihr was, wir haben ein paar Fehler gemacht, wir geben euch diese Freiheiten, das und das passiert. Hm. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die Menschen im Iran das jemals vergessen werden.
Nee, also ich sag
niemals wird es in Iran vergessen, das, was jetzt im Januar passiert ist. Niemals. Aber denkst du, es gibt irgendetwas, was ich mir nicht vorstellen kann, wo passiert, dass das Regime sich doch noch rettet?
Also zu dem Thema, von wegen, wir haben Fehler gemacht, du hast mit deiner Ideologie zu tun, nicht mit einer Regierung, die Fehler zugibt. Wenn du eine Ideologie von Tyrannie vertrittst, kannst du nicht mittendrin sagen, ach nee, oh, wir haben einen Fehler gemacht. Das gibt's, das geht nicht. Die sind ja, die nennen sich ja Vertreter des Gottes auf der Erde. Das machen übrigens alle Faschisten, alle Diktatoren. Die denken, die sind der Gott. Ich sag mal, hier der, wie hieß der, Gaddafi, genauso. Saddam Hussein, genauso. Hitler, der war ja Welterober, ich bin der Gott. Die sind in denen Macht so eigenbesessen, dass sie sich als Gott bezeichnen. Sagt ja der Khamenei, sagt ja. Der sagt ja, ich habe Stimme des Gottes euch jetzt wieder gebracht. Gestern Abend habe ich darüber, der hat mir zugerufen. Hatte vor ein paar Jahren. Der Gott hat mir zugerufen, ich soll das. Ab jetzt bin ich ja der Gott. So. Was für einen Fehler hat er denn gemacht? Nehmen wir an, du kannst dich in seiner Lage versetzen. Was hat er für Fehler gemacht? Dass er 50.000 Menschen umgebracht hat, war ein Fehler. Ah ja. Hm?
Will er niemals zugeben.
Das Regime an sich, diese Flipping-Sache wird kommen. Es kommt darauf an, in was für eine Konstellation wir uns dann demnächst in den nächsten ein, zwei Wochen befinden. Wie zum Beispiel Intervention durch Amerika, durch Israel oder Dollargeschichte. Ich bin relativ sicher, wir werden das Regime nicht mehr als 3 Monate sehen. Alleine wegen Wirtschaft. Argentinien, das gleiche bei. Argentinien, obwohl es frei war. Da, wo das Geld ausgegangen war, was ist passiert? Alle auf die Straße, bam.
Weißt du, warum ich gefragt habe? Ich habe vor kurzem ein Video gesehen, wo, ich glaube, es war Khamenei, der da gesagt hat, es wäre in Ordnung, wenn ab und zu mal Frauen auf der Straße kein Kopftuch tragen. Ich weiß nicht, ob es ein Fake-Video war oder nicht. Also es sah zumindest real für mich aus. Es war für mich so, aber Moment mal, die lockern das jetzt, weil die wissen, die haben nicht alles unter Kontrolle.
Passiert gar nichts. Die Leute wollen Kopftuch, die tragen ja gar kein Kopftuch genau. Mehr.
Also, genau.
Kopftuch ist eine Bewegung von den Reformern gewesen, von Rouhani und Khatami. Nach dem Motto, durch Kopftuchlockerung können wir ein bisschen ventilartig aufatmen. Aber in Großem und Ganzen, es geht um die Kolonisation. Mhm. Es geht um das ganze System. Es geht nicht um Kopftuch. Das ist nicht, die Leute wollen die nicht mehr. Vorbei. Es ist vorbei. Die haben, guck mal, was habe ich letztens gehört? Jede Familie hat irgendein Opfer in seiner Umgebung. Die haben Wut. Das ist nicht mehr.
Das ist richtig traurig.
Das ist Wut, was die in sich haben. Guck mal, obwohl sie so viel umgebracht haben, die Universitäten sind wieder voll. Warum? Das ist denen scheißegal. Die haben keine Angst mehr. Die Leute, ich habe letztens einen Artikel gelesen, fand ich total genial. Muss ich mal eventuell die raussuchen. Der hat geschrieben gehabt, das Regime hat angefangen, Angst einzujagen, aber hat damit nicht gerechnet, dass die Menschen an einem Punkt angekommen sind, dass das Angst sogar denen keine Angst mehr macht. Das fand ich hochinteressant.
100%. Du warst in München. Ich habe das natürlich mitbekommen. Es wird ja von 250.000 Menschen gesprochen. Da gibt es auch wiederum andere Zahlen. Manche sprechen ja von 100.000, 150.000.
Nee, bestätigt durch die Polizei.
Polizei hat 250.000, genau. Und dann höre ich aber in der Tagesschau eine ganz andere Zahl, wo ich mir da auch denke, hey, das ist ja extrem komisch.
Ich sage nur öffentlich-rechtlich.
Einverstanden.
Gekaut, genau. Verdaut.
Und ich hatte Bekannte dort, die haben von einer ganz besonderen Atmosphäre gesprochen. Ich habe eine Bekannte dort gehabt, die ist erst vor wenigen Jahren nach Deutschland gekommen. Eine ganz liebe Dame, ein paar Jahre älter als ich, sehr liebe Dame. Und sie meinte, für sie war das so, als ob wirklich der iranische König jetzt gerade, der Reza Pahlavi, als er da aufgetreten ist, dass er gerade da war. Und sie meinte, sie hat in dem Moment erst verstanden, wie viel Mist all die Jahre, als sie im Iran noch gelebt hat, bis vor wenigen Jahren hat sie dort gelebt, da
ihr eigentlich versucht wurde, eingetrichtert zu werden. Wie schlimm und schlecht der Schah war und so weiter. Sie meinte,
Hirnwäsche, Brainwash.
Genau, 100%. Sie meinte, die Atmosphäre war so besonders, dass sie wirklich noch Gänsehaut bekommt, wenn sie jetzt noch daran denkt, an München.
Du willst wissen, wie ich...
Ich will wissen, wie du dich gefühlt hast, ja.
Um ehrlich zu sein, am Anfang, als wir da übrigens, ich war mit der Denise, wir haben ja 5 Busse haben wir aus Mannheim mitgenommen, weißt du das?
Das ist crazy viel.
Und wir haben auch bekannteste Bus der Welt gehabt aus Mannheim.
Was heißt das?
Wir haben unser Bus wurde, haben wir gefilmt und als Story, als Real.
Die Handylichter da oben waren, richtig. Dann habe ich das
wir
gesehen.
Wir haben, ich glaube, 20 Millionen Views. Ne?
Wow, mega.
Ja, um die 280, 300.000 Likes.
Da läuft einer durch den Gang und die genau. Handylichter werden hochgehalten, dann habe ich das gesehen. Ja.
Unter anderem, ja. Auf jeden Fall, jetzt unabhängig davon, wir kamen da an. Erstens, ich fand das nicht ganz gut organisiert. Gut, auf der anderen Seite, die haben mit 100.000 gerechnet, aber 250.000 Leute, da muss man sie auch mal ein bisschen in Schutz nehmen. Es hat geregnet und ich hatte einen Vergleich zu Berlin. Damals bei Mahsa Amini. Ich fand die Atmosphäre damals in Berlin anormal. Es war
im positiven Sinne.
Ja, ja. Es war schönes Wetter im Oktober. Schönes Wetter. Die Leute haben geweint und haben sich umarmt. Zum ersten Mal waren Exil-Iraner vereint in so einer großen Zahl. München fand ich persönlich, es waren brutal viele Menschen. Am Anfang sehr, bis ich mich gefunden habe, ich habe sogar auch gesagt, ich bin total enttäuscht, wie das hier organisiert ist, weil es auch geregnet hat. Wir waren richtig nass. Aber dann, wo er gesprochen hat und wir ein bisschen näher ran konnten, also 250.000 Menschen, hatte ich ein bisschen, also ich weiß, seine Rede fand ich toll. Jetzt unabhängig von der Atmosphäre. Die Atmosphäre, persönlich, ich bin kein Regentyp und ich muss sagen, ich musste gucken, wo meine Truppe bleibt und wir waren halt enorm viel. Ich hatte Trommel dabei und wirklich ganz abgefahren, ganz abgefahren. In Großem und Ganzen, da wo er da war und die Leute noch nach ihm gerufen haben und seine Rede beobachtet haben, angehört haben, da hatte ich Gänsehaut. Ich fand, als Highlight war das perfekt.
Kann ich mir 100% vorstellen. Ich persönlich bin, ich muss wirklich sagen, zu Reza Pahlavi. Er ist eine Figur, die kaum wie ein anderer Mensch auf dieser Erde, ich glaube, ganz wenige Menschen haben ein noch größeres Netzwerk wahrscheinlich als er. Er kann direkt mit Länderpräsidenten, Regierungen sprechen.
Hat er auch.
Ja. Hat er auch, genau. Er kann direkt Leute mit einbeziehen aus einer anderen Ecke von der Welt. Was mich dann wundert ist aber, dass über ihn dann gesagt wird, er ist aber nicht der Richtige. Ich habe dich verstanden. Ich werde auch nicht mehr so viel darauf hören, was andere sagen und so weiter. Aber ich finde es interessant, dass es doch einige gibt, die da sagen, nee, er schafft das gar nicht, er kann das gar nicht. Das Einzige, was ich persönlich vielleicht, und das meine ich nicht diskreditierend, Reza Pahlavi vorwerfen würde, das meine ich wirklich nicht diskreditierend, er hat eigentlich einen Draht zu Trump und ich glaube, er hätte viel früher, viel aktiver ihn mit einbeziehen müssen. Ich glaube dir, wenn du sagst, dass der Change muss von innen kommen, aber wenn du einen Freund hast, der zufälligerweise der US-Präsident ist, den musst du viel früher abholen, finde ich. Ich habe vor einiger Zeit ein Interview mit ihm gehört gehabt, beziehungsweise geschaut gehabt, wo er explizit gesagt hat, wir brauchen keine Hilfe von irgendjemandem. Die Iraner schaffen das selbst. Ich weiß nicht, ob solche einzelne Aussagen einfach, ja, die hätten vielleicht anders formuliert werden müssen. Weil ich glaube, wenn du jemanden als Freund hast, wie den US-Präsidenten, diese Karte musst du spielen. Das ist so mein Eindruck. Das ist das Einzige, lieber, was ich ihm vielleicht vorwerfen würde.
Lieber Reza, so funktioniert Politik. Wenn er das machen würde, wäre er ein Puppet von Amerika. Jemand, der in Salzlache eingelegt wird und dann als eine Puppe in den Iran reingesetzt wird.
Ich liebe es, dass wir Iran immer so blumig sprechen. Finde ich super.
Ja, irgendwo muss ja das herkommen. Ja. So, und ich finde es gut, dass er das nicht gemacht hat. Das okay. ist ein, das zeigt, wie stark ein Mann sein kann, dass er sich noch stärkeren nicht ins Boot holt. Nein, er wartet ab, bis er irgendwann sagt, ich gehe in das Land, wer will mir helfen, um das Land aufzubauen? Bis zur Urne führe ich euch, Rest musst ihr selbst machen. Wer kann helfen? Welche Investoren kommen? Welche Staatsminister wollen ja, uns besuchen?
Das Netzwerk hat er. Genau.
Achtung, ich will ja noch eins dazu sagen. Ich werde es nie vergessen. Vor einigen Jahren ist er nach Israel und hat die Hand auf Klagemauer mit Kippa.
Ja.
Als ich das Bild gesehen habe, ich habe gesagt, der Mann wird kommen.
Weil?
Punkt. Weil?
Wegen der Vernetzung mit Israel?
Hey, bitte, ja. Hör mir auf. Das ist doch keine Frage. Wer Iran regieren will, muss mit Israel eins sein. Geschichtlich, historisch,
sowieso
historisch, haben wir, ja. Macht, militärisch, wirtschaftlich, kulturell. Israel, ja. Israel und Iran in der Historie eins.
Ja.
Der Schah das war auch sehr eng.
Korrekt.
Deshalb,
korrekt.
Als er den hier gemacht hat, wusste ich, habe gesagt, er ist durch. Guter, ist durch, perfekt.
Guter
und,
Punkt.
Und guck mal, er hat den Mund gehalten und hat nur an die Strippen gezogen. Er ist ein wahnsinnig guter Akteur, der ohne viel zu tun viel macht. Und ich liebe seine Vorgehensweise. Man merkt, dass er auch Politik studiert hat.
Ich wurde gefragt von einem Kumpel von mir, warum die ganzen Israel-Flaggen jetzt auf den ganzen Iran-Demos mit dabei sind und so weiter. Und ich finde es interessant.
Ja, warum sollen wir Palästina-Flaggen hochhalten, oder?
Ich weiß,
was ist das für eine Frage? Ich verstehe Menschen nicht. Warum? Vielleicht will ich auch deutsche Flagge, vielleicht will ich afrikanische. Was ist
denn los? Den Content,
ist derjenige Antisemitist?
Nein.
Jetzt so würde ich sagen. Ich würde, sobald jemand sagt, warum israelische Flagge, ich sage, bist du Antisemitist?
Ich darf ihm aber auch da irgendwo recht geben, wenn er jetzt, er ist in meinem Alter, wenn er es nur die letzten Jahre gehört hat, Iran will eigentlich, iranisches Regime will eigentlich, das höchste Ziel ist es, die Auslöschung von Israel.
Aber hallo.
Genau. Wenn er das hört all die Jahre und auf einmal Israel-Flaggen da sieht, ist es eine berechtigte Frage. Ich habe ihm auch versucht zu erklären, das muss ich dir auf jeden Fall nicht erzählen. Ich habe versucht zu erklären, dass wir historisch eine ganz enge Beziehung zu Israel hatten.
Iran war allein zweitgrößte genau. jüdische Gemeinde der Welt.
Richtig, genau.
Nach Israel. Hallo?
Ja, ich glaube, direkt zur Schahzeit gab es die meisten Synagogen weltweit außerhalb von Israel.
Ja.
Gab es im Iran. Und genau. Was ich ihm auch gesagt habe, ist, was ich sehr interessant fand, vor 3500 Jahren ungefähr hat der Cyrus Kyrgyz den
hat er
gerettet, Juden
komplett,
geholfen,
ja.
gerettet aus Babylonien und so weiter.
Ganz genau.
Und diese einzelnen historischen Elemente, die sind vielen gar nicht bewusst, woher das Ganze auf einmal kommt, dass auf Iran-Demos Israel-Flaggen sind und so weiter
so
und so
anstrengend,
fort.
Anstrengend, solche Menschen zu überzeugen. Aber ich fange
weiß,
da gar
meinst.
Nicht an. Ich steige nicht
Seite,
auf das Boot.
Ich glaube auch nicht, dass es Böswilligkeit ist. Deswegen,
deswegen
erzähle ich das auch, wie es
trotzdem
kommt.
Trotzdem, ich steige nicht auf das Boot. Weil das ist derjenige, der falsch denkt, nicht ich. Ich muss ihn nicht überzeugen.
100%. Ich bin,
Punkt.
Ich bin 100%.
Sobald jemand sagt, warum israelische Flagge, sage ich, warum bist du Antisemitist?
Ja.
Ich kann doch jede Flagge hochhalten. Was ist deine Sache?
Ja.
Warum hältst du die israelische Flagge nicht hoch? Warum?
Ja.
Würde ich sofort fragen.
Ja. Ja, guter Punkt. Valide Punkte. Punkt.
Ja, ja. Ja, dann sind die auch, nicht falsch verstehen, mundtot, weil ich habe die Möglichkeit, tausende Flaggen hochzuhalten. Ich entscheide mich für Israel. Mhm. Der andere für Palästina. Mhm. Ich steige auf das Boot nicht ein. Also ich lasse mit mir auch da gar nicht zu arg diskutieren, weil ich merke, die haben Hintergedanken. Die haben gedacht, oh, Israel, oh, Kindermörder und. Hallo? Die sind schon vorbelastet, wenn sie so eine Frage stellen. Die sind nicht Demokraten und denken nicht frei. Und dann muss ich aus der Reserve kommen. Ja, Iran, Historie, ah, wir hatten mit Israel nie Probleme, ah,
Ja, man ist immer dieser Antwort schuldig.
Schuldig, das Gefühl. Das mache ich nicht.
Also ich habe immer dieses dann Bedürfnis zu erklären, wie alles zustande kommt und versucht, die Wogen zu glätten.
Nein.
Ja,
nein,
ich fürchte, was du
meinst. Wir schlüpfen nicht in die Opferrolle, lieber Risa.
Ich bin 100% bei dir. Aber weißt du, das Thema ist, und ich weiß gar nicht, ob du es nachvollziehen kannst, da gibt es diesen tollen Begriff von Herkunftsscham. Den habe ich zum ersten Mal gehört von einem Afghanen. Kawa Yunusi, ich mag den total. Genau.
Der
SAP-Manager.
SAP, ja, genau. Kenne ich sehr gut.
Und ich habe einen Podcast mit ihm gesprochen gehabt. Er hat jahrelang, das habe ich zum ersten Mal dann bei ihm gehört, er hat jahrelang anderen Menschen erzählt, dass er Kolumbianer ist. Es war ihm peinlich zu sagen, er ist aus Afghanistan, wegen dem Taliban-Thema und so weiter. Und weißt du, wo ich sofort die Verbindung hatte? Ganz früher habe ich auch gesagt, ich bin Perser. Ich bin kein Iraner, ich bin Perser. Das hört sich besser an. Und dieser Herkunftscharme, immer so zu erzählen und ja, guck mal, wir sind gar nicht so böse, die Menschen im Iran sind anders und so weiter. Ich habe es auch in einem anderen Podcast gesagt, ein ganz guter Freund von mir war vor, ich weiß nicht, 2-3 Jahren oder so im Iran. Er hat mich gefragt, er ist Fotograf, hat mich gefragt gehabt, du denkst du, ich kann mal Iran bereisen? Ich so, ey, 100.000%, wir sind das freundlichste und höflichste Volk,
sogar gewählt
was
worden,
du jemals erleben wirst. Er ist zu meiner Großmutter gekommen, ich habe das klar gemacht, dass er abgeholt wird, zu meiner Großmutter kommt, hat dort übernachtet und so weiter und hat mir danach gesagt, Reza, das war wirklich, so wie du es gesagt hast, die nettesten Menschen. Und sowas berührt mich dann und dann bin ich auch wieder stolz auf meine Kultur. Und wenn ich dann zum Beispiel höre, dass der Chef der Polizeigewerkschaft, ich habe gerade seinen Namen nicht parat, aber vielleicht
sich bedankt hat,
dass das die friedlichste Demonstration war, die er jemals erlebt hat.
Weltweit.
Genau.
Weltweit.
Genau.
Wir haben keinen einzigen Vorfall gehabt an dem Tag, muss man sich mal vorstellen.
Und das macht mich wieder stolz zu sagen, ja, ich bin Iraner.
Und weißt du auch warum?
Was genau meinst du mit weißt du?
Nee. Jetzt weißt du auch warum wir. Achtung, jetzt kommt ein bisschen Sarkasmus. Jetzt weißt du auch warum wir die israelische Flagge hochhalten. Weil wir friedlich sind. Weil wir kultiviert sind. Weil wir nicht Gewalt wollen.
Ich bin immer in dieser Rolle, dass ich das irgendwie verteidigen muss.
So, nein,
warum
Iraner, nein.
In den Medien ist ja immer eine Katastrophe.
Nein, über das Regime. Nein, lieber Reza.
Ja.
Nein. Menschen, die denken können, kennen den Unterschied. Und die restlichen, die brauchen wir nicht.
Reza, ich glaube, wir beide sind einer Meinung, so viele Menschen denken leider nicht. Das kommt leider
nicht. Was hat Einstein, hat er gesagt?
Eins ist unendlich.
Genau.
Ich habe noch eine Frage. Und zwar, vielleicht die Befürchtung. Reza Pahlavi will uns an die Urne bringen, dass wir wählen dürfen. Wir haben aber all die Jahre nicht gelernt, wie man demokratisch wählt. Siehst du eine Gefahr, dass Reza Pahlavi es versucht, dass wir demokratisch wählen dürfen im Iran, aber die Leute vielleicht, weil sie es nie gelernt haben, vielleicht gar nicht hinbekommen, demokratisch zu wählen?
Also,
verstehst du meine Frage?
Ja, ich verstehe es. Das ist eine, erstens, danke für die Frage. Zweitens, das ist eine richtig berechtigte Frage. Es gibt da 2-3 Punkte, die ich gerne in der Hinsicht ausschlachten würde. Erstens, säkular zu wählen oder Säkularität gab es bei uns schon immer. Wir waren Monarchie, Religion war getrennt. Das ist in unserer Historie drin. Und das seit eh und je. So. Dazwischen kamen irgendwelche Rajaren und, aber dann ist wieder so. Eine Sache. Zweitens, die Menschen sind so gut informiert inzwischen. Wir haben einer der jüngsten Völker der Welt und haben inzwischen 33% Atheisten im Iran und 1,5 Millionen Menschen sind zu Christentum konvertiert. So, das besagt, dass sie mit diesem Mullah-Regime Islam abgeschlossen haben. Und genau diese Menschen, die Atheisten geworden sind, Christen geworden sind, Dunkelziffer ist da viel höher sogar, werden dafür sorgen, dass man säkular sein wird. Das ist schon ein Riesenschritt. Parteibildung ist bei uns auch in der Geschichte. Es werden enorm viel Exil-Iraner zurückgehen. Also ich kenne keinen um mich, die nicht sagen, wir gehen nicht zurück.
Und du?
Ich gehe zurück. Auf jeden Fall.
What? Obwohl du dir so viel aufgebaut hast?
Auf jeden Fall. Oh, das ist eine Frage, das ist eine Ehrensache. Meine Heimat ist meine Mutter. Mutter kannst du dir nicht aussuchen. Meine Mutter braucht mich. Ich werde zurückgehen. 100%. Ich habe ein Video auf meinem Instagram-Account. Ich werde einen Flieger chartern. Habe mich schon erkundigt. Kostet pro Flugstunde 20.000 Euro circa. Das sind 6 Stunden, 120.000 Euro. Kein Problem. Es sind 250 Menschen, die da drinnen sitzen können. Verkaufe die Tickets. Rechne mal durch. Wir sind alle dabei. Glaube es mir, glaube es mir. Ich will nicht übertreiben. 80% Exil-Iraner werden zurückgehen. Weißt du auch warum?
Wahrscheinlich, wie du gesagt hast, die Heimat, die Mutter.
Das ist die eine Sache. Die zweite Sache ist, Europa und Amerika geht es momentan schlecht. Was soll ich in diesem Land? Ich habe Scharia vor meiner Haustür. Ich bin aus so einem Land abgehauen, um Scharia nicht zu haben.
Das ist auch eine Riesenbaustelle. Das müssen wir mal separat nochmal auch besprechen.
Das liebend gern. Die schmeißen meine Schaufenstern ein. Was soll ich in diesem Land? Was soll ich in diesem Land? Da kommt Exekutive, setzt sich mit mir hin und sagt, oh, Schari, eigentlich müssen Sie das Geschäft zumachen, dann kriegen Sie eine Wohnung in eine andere Stadt und dann... Was soll ich in diesem Land? Die schreiben, es gibt ja so Hater, die dann schreiben, ja, wenn es dir nicht gefällt und ja, geh doch zurück. Liebend gern, ich gehe zurück, glaubt's mir, ich gehe zurück und ich gehe zurück und ich schwöre es euch. Ihr werdet sehen, es dauert nicht lang, dass Deutsche zu uns kommen zum Arbeiten, so wie es damals bei Schah war. Ganze hier, die Ingenieure, die arbeitslos sind, ganze Chemieingenieure, Maschinenbauingenieure und, die werden alle schön im Iran.
Ja. Weißt du, was verrückt ist, weil du es gerade gesagt hast, vor kurzem war in den Nachrichten, dass die Arabischen Emirate keine Stipendien mehr vergeben,
genau,
an ihre Länder,
ja,
an ihre
die rufen Studenten sogar zurück.
Genau.
Die rufen die nicht Studenten mehr, sogar zurück.
Die dürfen nicht mehr an englischen Universitäten studieren, weil die eigenen Menschen sich dort Islam radikalisieren.
Ganz genau.
Das ist doch verrückt.
Deshalb sage ich, was soll ich hier?
Das ist verrückt.
Ey, sorry, was soll ich hier?
Ich habe das zuerst gar nicht gecheckt. Ich dachte, es war Ironie.
Nein. Die haben sogar einige zurückgerufen. Weil die gemerkt,
radikalisieren sich in einem christlichen Land zum Islam. Radikalisieren sie sich. Und kommen dann zurück und machen da den Terz. Also als ich das gehört habe, habe ich mir auch gedacht, warum ist Europa so offen, so empfänglich gerade für so einen Extremismus? Die haben doch die besten Beispiele, so wie du gesagt hast. Iraner sind aus dem Iran abgehauen vor so etwas. Und gerade jetzt haben die Gefahr, dass sowas hier auch passiert mit der Radikalisierung. Das finde ich verrückt.
Die haben ja unsere Politik unterwandert. Die haben unsere Judikative unterwandert. Du kannst ja gar nichts mehr machen. Du kannst ja gar nicht mal sagen, hey, sorry, ich möchte Ramadan nicht feiern, da bist du islamophob. Der eine hatte unter einem Video von mir geschrieben gehabt, ja, wenn du sicher sein möchtest, lieber Reza, ich fühle mit dir, aber wenn du sicher sein möchtest, kannst du deine Schaufenster mit Ramadan-Beleuchtung belegen, dann bist du sicher.
Ist verrückt.
So, ich kann mir vorstellen, dass auch hier sehr viel Radikale gegen mich schießen werden, wenn wir solche Themen besprechen. Aber ich möchte einfach mich mit Menschen umgeben und unterhalten, die wirklich nicht gewalttätig sind. Nicht meine Schaufenster einschmeißen, nicht mir Morddrohungen geben. Ich verstehe die Welt nicht. Ich bin hierher dafür. Und wenn ich das hier habe, dann gehe ich lieber doch in meine Heimat zurück. Ich kann die Sprache, ich kann die Kultur, ich kann da Geschäfte machen, wenn ich will.
Also vielleicht eine Frage in diesem Kontext wegen Gewalt und so weiter. Siehst du eine reelle Chance, dass sogar in irgendeiner Form ein Attentat beispielsweise auf Reza Pahlavi ausgeführt wird?
Er ist gefährdet, ja. Stark, aber der hat auch...
Was passiert, wenn er nicht mehr da sein sollte? Denkst du, die gesamte Bewegung ist in Gefahr? Die ganze Revolution ist in Gefahr?
Denke ich nicht. Also, wie gesagt, er ist eine Hilfe. Habe ich ja vorhin gesagt. Er ist nicht unser Changer, Regime-Changer. Nein, er ist die Führung zum Ziel. Aber der Weg hat schon begonnen. Wir sind in einer Revolution. Und historisch, ich weiß nicht, hast du Kinder?
Ja, zwei.
Wie alt sind die?
8 und 4.
8 und 4. Ich verspreche es dir, die werden irgendwann dessen Kinder erzählen, hey, damals war ich 8, als diese Revolution passiert ist, ich habe es von meinem Papa so ein bisschen mitbekommen, das, was wir als Revolution erlebt haben, als Kinder.
Ja.
Ich war, glaube ich, 3. Ich erinnere mich gar nicht, aber meine Geschwister erzählen dann, genau, wir erleben Historie gerade.
Ja. Also ich habe noch eine Sache, die ich persönlich sehr emotional finde und auch gar nicht so weiß, wie ich persönlich damit umzugehen habe. Paar Kommentare, die kommen immer wieder. Wieso engagierst du dich nicht in deinem Heimatland? Also direkter Vorwurf.
Doch.
Nee, nicht an dich, sorry. Ich meine an mich zum
auch
Beispiel.
Auch du?
Ja.
Auch ich? Das ist auch mein Heimat?
Ja, aber in dem Sinne, warum gehst du nicht im Iran auf die Straße beispielsweise? Und ich habe tatsächlich lange darüber nachgedacht, wie ich mit dem Thema umgehe. Ich finde es nicht fair, Menschen im, zum Beispiel, ich bin hier im sicheren Hafen, Deutschland, relativ sicher.
Naja.
Ja, ich weiß, was du meinst, aber es ist relativ sicher. Ich kann hier auf die Straßen gehen, ich kann hier demonstrieren und so weiter und so fort. Und warum tue ich das zum Beispiel nicht im Iran? Also der gleiche Reza, wie ich es hier bin, im Iran, auch mit Familie, 2 Kinder und so weiter, ich kann ihn nicht von hier anfeuern, ich möchte das nicht sogar, hier anfeuern, geh auf die Straße, riskier dein Leben, weil wenn er stirbt, hinterlässt er eine Familie. Das, was jetzt gerade so 1000-fach im Iran passiert. Und das geht mir wirklich sehr nah, das kannst du mir wirklich glauben. Und ich habe ein Problem damit, zu sagen, Leute anzufeuern im Iran, auf die Straßen zu gehen. Nicht, weil ich das Regime behalten möchte, ganz im Gegenteil. Ich habe eher ein Problem damit, dass ein Familienvater, eine Familienmutter getötet werden. Das ist für mich crazy. Ich habe die Bilder gesehen und die Familie allein gelassen wird.
Willst du, deine Frage an mich ist?
Tun wir eigentlich
den Menschen nichts Schlechtes, weil sie dann sterben?
Erstens das und eigentlich müsste doch jeder Iraner eigentlich jetzt im Iran protestieren und nicht im Ausland. Es ist schön und gut, dass...
Nee, wir protestieren nicht.
Ja, aber der Gedankengang ganz kurz noch. 250.000 Menschen in München gehen auf die Straße, was ich super finde.
ich kann mir kaum vorstellen, dass irgendein Kleriker im Iran davon beeindruckt ist. Also das kann ich mir nicht vorstellen, dass sie sagen...
Ich zeige dir jetzt vorweg 200 Nachrichten aus dem Iran, die an mich kommen. Vielen Dank, dass ihr unsere Stimme seid. Danke, dass ihr auf die Straße geht.
Stark. Wirklich beruhigt mich.
Nicht nur ich. Du kannst hier, da sitzt die Denise,
ja.
Kannst fragen.
Ja.
Wir bekommen als Aktivisten, also wir haben Riesendraht. Du glaubst gar nicht, wie es denen gut tut, dass wir das machen. Wir sind die Stimme der Opfer. Wir sind die Stimme der Menschheit, die gerade dort unten kämpft. Was denkst du, warum die Universitäten wieder entfacht sind? Weil die gemerkt haben, hinter uns ist die Diaspora.
Ich weiß, was du meinst, so. Aber die werden leider abgeschlachtet.
Und wir, Moment, langsam, wir sagen nicht, geht auf die Straße. Die Parolen von uns, wir sind eure Stimme. Jetzt, wenn ihr ruhig seid oder ruhig sein musst, sind wir eure Stimme. Das sind die Parolen. Wir halten nur die Opfer. Ich meine, unsere Bewegung ist ja nach der Abschlachtung gekommen, nach der Massaker gekommen, nicht davor. Wir haben nach dem Massaker begonnen.
Das stimmt, ja.
So. Und wir sagen nicht, geht auf die Straße. Wir sagen, macht, was ihr wollt, wenn ihr auf die Straße wollt. Das machen die ja sowieso von alleine. Warum? Weil die gar keine Angst mehr haben. Die Leute gehen auf die Straße, weil die Hunger haben. Die Leute gehen auf die Straße, weil sie Regime-Change wollen. Die gehen auf die Straße, weil die Schah wollen. Die gehen auf die Straße, weil die nicht mehr so leben wollen. Und wir sind denen Stimme.
Guter Punkt. Aber ich glaube, du hast auch verstanden, womit
absolut,
ich hadere.
Absolut, ich verstehe. Ja. Ich meine, man hat so eine Art schlechtes Gewissen.
Ja.
Man sagt, oh, ich protestiere und die sterben da ab. Eine der Parolen war, du wirst mit Kugel getroffen, sterben tun wir hier. Weißt du, was wir Probleme momentan in der Diaspora haben? Wir planen jetzt eine Sache, eventuell kannst du auch dafür werben. Seelsorge. Ich kann dir gleich Voice abspielen, dass die Leute weinen. Resa, ich kann nicht mehr. Ich gehe zum Psychologen, ich lebe nur noch mit Antidepressiva, weil meine Mitmenschen im Iran so abgeschlachtet werden. Kann ich, heute habe ich in die Gruppe.
Ich habe einen Kumpel, auch Iraner. Genau das Gleiche.
Wir sind, also ich habe, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, ich habe ein Team zusammengestellt, wir sind alle, Denise gehört auch dazu, wir sind alle so Art Aktivisten geworden, wo wir nur die Stimme der Opfer und der Menschen sein wollen aus dem Iran. Und wir machen viel, wir haben, wie gesagt, 5 Busse mitgenommen mit allem drum und dran. Ich kann dir gleich Videos zeigen. Jetzt planen wir eine Art Seelsorgentreff. Mhm. Mit Sport, Dehnungen, Frühstücken zusammen, sprechen, miteinander sitzen, einfach die Sorgen aus der Seele sprechen. Das planen wir jetzt und wir machen das in Luisenpark in Mannheim.
Mega, schick mir bitte den Link, wenn es soweit ist.
Ja, ich poste das auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall. Also wir sind dankbar, dass es euch auch gibt als ich nenne das mal neue Presse und Instrument, dass du auch somit die Stimme der Bevölkerung sein kannst.
Also es tut mir unglaublich weh, was da passiert. Das kann ich dir sagen. Ja.
Dann auf der anderen Seite, durch diese Art von Arbeit,
ja,
merkst du, dass, auch wenn es klein ist, dass du was getan hast und das ist schön.
Ja, 100%. Resa, ich glaube, das war mein längster Podcast. Lee, wie lange läuft der schon?
90 Minuten.
Ist tatsächlich einer meiner längsten Podcasts, die ich jemals gemacht habe, weil es auch so ein emotionales Thema ist. Also ich würde dich bitten, dass wir vielleicht nochmal sprechen können, bald. Ich weiß, dass du erstmal ein paar Wochen nicht da bist, aber spätestens, wenn hoffentlich entweder USA sich einmischt oder jemand anderes sich einmischt oder es von selbst auskommt, dass wir vielleicht nochmal ein Update geben können. Also mir hat das Gespräch tatsächlich sehr geholfen.
Habe ich dich therapiert?
Darüber habe ich noch nicht nachgedacht, aber könnte vielleicht ein bisschen. Aber was für mich halt total authentisch ist, deine Erfahrung, ich weiß von dir aus Social Media, dass du aktiv bist. Also deswegen, ich sage nicht ohne Grund Aktivist. Du warst es schon vor ein paar Jahren, deine Erfahrung jetzt im Iran, mit der Verhaftung und so weiter, was in den Medien dann war, ja, jetzt das Thema, dass du Busse organisierst, auch sehr emotional auf Instagram und Co. auch Leute mobilisierst, was richtig und wichtig ist. Deswegen, ich wusste jetzt tatsächlich nicht, mit wem ich besser drüber sprechen kann, als mit jemandem.
Übrigens, alles ehrenamtlich, ohne jegliche finanzielle Unterstützung, das zahle ich, also wenn was ist, alles aus meiner Tasche, natürlich auch mit der Gruppe. Und
also ich weiß auch, dass du ein busy Unternehmer bist, also das ist
ja nicht, so nicht eine, weil viele denken, dich, da, ich habe letztens da hatte, und da auch so ein Hater drunter geschrieben gehabt, ja, du denkst eh nur an die Euros. Ich so, okay, wenn du wüsstest, was ich alles schon ausgegeben habe und 5 Busse organisiert, total bescheuert. Aber das wollte ich nochmal betont haben.
Ich danke dir erstmal vielmals für das Gespräch. Und danke. Ich hoffe, wir können da bald einfach wieder drüber sprechen.
Ich bin sehr froh, dass du mich eingeladen hast. Weißt du auch warum? Nee. Weil ich wegen 2 Dinge. Einmal einen Landsmann von mir, die Sorgen genommen habe. Ich sehe eine andere Mimik als am Anfang in deinem Gesicht. Das ist die eine Sache, da bin ich sehr stolz, auch wenn es nur eine Person ist. Zweitens, dass ich eventuell dich unterstützt habe, mit Idioten anders zu reden. Man muss nicht in die Opferrolle schlüpfen. Das ist verkehrt, die wollen das. Nicht mit uns. Recht, ja. Nicht mit uns. Da sind wir viel zu kultiviert. Wir sind stolze Perser. Das bleibt auch so.
100% bin ich der Überzeugung. Da hast du vollkommen recht. Ich danke dir.
Gerne. Ja.